Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
At Kroger Pharmacy, CARE is making it easy to get vaccinated. CARE is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. CARE is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care, is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Die Fußball-EM ist rum. Unsere Jungs wurden zwar nicht offizielle Sieger, aber irgendwie ein bisschen Gewinner unserer Herzen, oder? Die Meisterschaft hat uns gefühlt allen gut getan, zumindest hatte man den Eindruck. Vielleicht war es nur ein willkommener Eskapismus aus den ganzen Krisen um uns herum. Aber vielleicht war es auch mal schön, wieder echten und fairen Mannschaftssport zu erleben, frei von Politik, die noch bei der WM 2022 in Katar viel Lust und Freude an dem Sport zunichte gemacht hatte. Wir erinnern uns, damals bedrängten wir die jungen Spieler, sich auf einem Mannschaftsfoto den Mund zuzuhalten. Eine Ministerin trug als Symbol gegen Diskriminierung und Ausgrenzung eine One Love Oberarmbinde im Stadion. Und die Medien hatten erst wenige Monate zuvor auf dem armen Joshua Kimmich herumgehackt, der Angst geäußert hatte, sich impfen zu lassen. Die Zeitungen und das Fernsehen waren damals voller moralischer Appelle, was den Fußball anbelangt. Es galt, sich politisch klar zu positionieren, statt einfach nur guten Fußball zu spielen. Tja, und wie wir alle wissen, half die Moral allein nicht. Wir kamen nicht mal über die Vorrunde. Stattdessen wurden wir, unter anderem wegen dem unsäglichen Foto, zum Gespött der ganzen Welt. In der gerade zu Ende gegangenen Fußball-EM im eigenen Land war vieles anders. Anstatt den Zeigefinger über andere zu erheben, haben wir das gemacht, was wir können und wofür wir im Ausland bewundert werden. Alle Wettkämpfe waren perfekt organisiert und wir wurden als freundliche Gastgeber wahrgenommen. Die ausländischen Gäste haben sich bei uns sicher und wohlgefühlt. Wir haben unsere Wertevorstellung intrinsisch gelebt, statt sie anderen pädagogisch aufzudrücken. Kurzum, wir waren moralisch, aber nicht moralisierend. In dieser Podcast-Folge soll es einmal genau darum gehen, was ist eigentlich Moral? Brauchen wir das überhaupt oder kann das weg? Und sind unsere Ansprüche und Prinzipien eigentlich so stabil, wie wir es gerne hätten? Oder sind wir vielleicht im Alltag selbst viel unmoralischer, als wir es uns eingestehen wollen? Und wie ist es mit dem erhobenen Zeigefinger? Ab wann wird Moralisieren zu einem arroganten Überlegenheitsanspruch, der uns im wahrsten Wortsinne ins Abseits drängt? Die Folge wird möglicherweise etwas an ein paar Grundfesten rütteln. Hören Sie sie deshalb bitte nur, wenn Sie einigermaßen psychisch stabil sind. In den kommenden Minuten werden wir mehrfach ins Fußballstadion gehen. Wir werden ein halbvegetarisches Ehepaar besuchen. Wir werden einen Geldbeutel stehlen. Wir werden uns über ein Nachtflugverbot hinwegsetzen. Und wir werden uns bei all dem wie gute Menschen mit weißen Westen fühlen, um anschließend zu erkennen, dass eben diese viele grauen Flecken beschmutzen. Und die Moral von der Geschichte? Beenden Sie diesen Podcast vor seinem Ende nicht. Was unsere Spezies im Laufe der Jahrmillionen so erfolgreich machte, war, neben den beeindruckenden kognitiven Leistungen, vor allem die Fähigkeit, in sozialen Gruppen zusammenzuleben. Das machen viele Tierarten natürlich auch, aber die intensive Kooperation untereinander, die gegenseitige Hilfe, ständige Rücksichtnahme und das empathische Verständnis füreinander hat sich nirgends so stark entwickelt wie bei den Primaten. Und der Homo sapiens hat hier nochmal eine gehörige Schippe draufgelegt. Sogar Männer können Empathie. Die Frauen runzeln jetzt etwas irritiert die Stirn, aber es ist wahr. Männer haben gemeinhin mehr Einfühlsamkeit als ein gewöhnlicher Schimpanse. Aber sich in andere einfühlen zu können, reicht allein für ein gutes Miteinander noch nicht. Damit ein Zusammenleben in Gruppen möglich war, mussten wir lernen, auch nach bestimmten Prämissen zu handeln. Diese Prämissen sind beispielsweise sittliche Normen, kollektive Werte, moralische Vorstellungen und nicht zuletzt gesetzliche Regelungen. Die Prämissen beschreiben natürlich alle unterschiedliche Dinge, aber sie haben alle einen gemeinsamen Nenner. Sie ordnen und strukturieren das Zusammenleben von Menschen. Wären wir alle Einzelkämpfer, wäre vieles davon gar nicht nötig. Aber für ein gutes und gerechtes Zusammenleben sind gemeinsame moralische Vorstellungen ein unverzichtbarer Teil des sozialen Miteinanders. Schauen wir uns im Gehirn an, was passiert, wenn Menschen moralische Entscheidungen treffen, zeigt sich sehr eindrücklich, wie komplex das Phänomen ist und aus wie vielen unterschiedlichen Facetten sich moralisches Handeln zusammensetzt. Einerseits sind sogenannte dorsolaterale Teile des Vorderlappens beteiligt, die also mit Haltungen und Grundüberzeugung assoziiert sind. Aber genauso ist auch die sogenannte TPJ aktiv, eine Übergangsregion zwischen Schläfen und Scheitellappen, mithilfe derer wir uns in andere einfühlen. Und auch orbitofrontale Teile des Vorderlappens sind involviert, die mit Reue, mit Scham oder mit Verantwortung zu tun haben. Moral ist also nicht nur strenge Prinzipienreiterei, sondern geschieht immer in Verbindung mit viel Gefühlen und vor allem Empathie. Aus diesem Grund wird ein volles Portemonnaie auch wahrscheinlicher in einem Fundbüro zurückgegeben als eines mit nur einem Geldschein. Einen kleineren Betrag zurückzubehalten, könnte man sich selbst irgendwie entschuldigen. Aber eine hohe Summe stufen die meisten Menschen eher als Diebstahl ein und schämen sich, wenn sie es nicht zurückgeben. Achtung, jetzt wird's interessant. Enthält der Geldbeutel darüber hinaus noch ein Babyfoto, geben ihn die Finder sogar noch eher in einem Fundbüro ab, und zwar ohne sich daraus zu bedienen. Kurzum, Moral ist nicht nur eine Sache der Einstellung, sondern auch und vor allem eine Sache der Gefühle. Konkreter Praxistipp an dieser Stelle, stecken Sie in Ihren Geldbeutel am besten ein Foto von einem schnuckeligen Säugling, das Sie ganz traurig mit seinen Kulleraugen anschaut. Und vielleicht noch ein paar klitzekleine Katzenbabys auf einem Bild oder ein süßes Panda-Bärchen. Ich sag's Ihnen, das lässt jeden Dieb dahin schmelzen und Sie kriegen wahrscheinlich alles zurück. Glauben Sie selbst eigentlich, dass Sie ein moralisch integrer Mensch sind? Falls Sie zu einem Ja tendieren, befinden Sie sich in bester Gesellschaft, denn ungefähr 85% der Befragten gaben einer großen Untersuchung zufolge an, dass sie sich für moralischer einschätzten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Wow! Falls Sie sich auch zu den Gutmenschen in unserem Land zählen, muss ich Ihnen an dieser Stelle in Ihr wohliges Schaumbad der psychischen Selbsteinschätzung leider ein paar Eiswürfel einfüllen, denn moralische Menschen als solche gibt es nicht. Moral ist nämlich kein Merkmal, das man im Alltag überall und immer aufweist, wie eine bestimmte Körpergröße oder eine spezifische Augenfarbe. Stattdessen haben wir in Bezug auf manche Dinge hohe ethische Ansprüche, in anderen Lebenslagen sind wir dagegen großzügiger. So kann ein sexuell treuer Mensch den Fehltritt seines Partners für das größte Vergehen schlechthin halten und ihn in einem Sturm moralischer Entrüstung augenblicklich verlassen. Aber der gleiche Mensch drückt beim Hinterziehen von ein paar Steuern möglicherweise beide Augen zu und zuckt emotionslos mit den Schultern, wenn man ihn darauf anspricht. Tja, also ist dieser sexuell treue Steuerhinterzieher jetzt moralisch integer oder ist es nicht? Für die kommenden Ausführungen könnte es besser sein, Sie steigen vorsichtshalber aus der warmen Wanne, denn ich muss noch ein paar Eiswürfel hinterherkippen. Seit Georg Wilhelm Friedrich Hegel wissen wir, dass alles, was die Welt bewegt, Widerspruch ist. Der berühmte Philosoph muss in meinen Kühlschrank geschaut haben, bevor er diesen Satz schrieb. Da steht nämlich der Sahnejoghurt direkt neben der Diätmargarine. Was für eine Inkonsequenz. Aber solche Widersprüche sind typisch für uns Menschen. Vor wenigen Tagen sah ich ein junges Pärchen, ich würde denken Anfang 30, im McDonald's sitzen. Beide mampften einen übergroßen Royal TS und Pommes mit rotem Ketchup und weißer Mayonnaise. Oder wie man bei uns im Rheinland sagen würde, Pommes Schranke. Aber beide tranken brav Diät-Cola. Soll ja nicht so gesund sein, so viel Zucker. Beim moralischen Handeln gibt es diesen Widerspruch ganz genauso. Er nennt sich moralisches Lizenzieren und beschreibt die Neigung, nach einer kleinen Portion Heldenmut, seine moralischen Standards in anderen Bereichen, dagegen etwas abzusenken. Nach dem Motto, wo ich mich jetzt so angestrengt habe, kann ich mir das kleine Vergehen doch mal leisten. Ein Beispiel wäre eine Person, die herkömmliche Leuchtmittel in den Lampen der eigenen Wohnung gegen energieeffiziente LED ausgetauscht hat, dafür aber an kalten Wintertagen einfach die Heizung höher dreht. Oder eine Person, die für Schreibarbeiten am PC Recyclingpapier verwendet, dafür aber umso verschwenderischer Dokumente ausdruckt. In beiden Fällen hat man sich selbst und gegebenenfalls anderen sein Umweltbewusstsein bewiesen. Und dann muss es ja auch irgendwann mal gut sein und man erlaubt sich an anderer Stelle ein paar Ausnahmen. Typisch Gehirn. Wo es an einer Stelle anzieht, lässt es an einer anderen eben allzu gerne locker. Das passiert Studien zufolge übrigens in vielen Fällen nicht vorsätzlich, sondern ganz unbewusst. Eine mögliche Ursache für das moralische Lizenzieren ist die Entlastung. Verantwortungsvolles Handeln kann nämlich schnell anstrengend werden. Erst recht, wenn einem das moralische Handeln viel Verzicht abverlangt. Im Prinzip ähnlich wie bei einem Muskel, den man mit zu viel Traggewicht möglicherweise überfordert. Auch hier ein Beispiel. Im Februar 2023 buchten ein paar Aktivisten der letzten Generation nach leidenschaftlichen Straßenblockaden und tagelangen Demonstrationen für mehr Klimaschutz einen Langstreckenflug nach Südostasien, um sich erstmal ein bisschen von dem anstrengenden Kampf für das Klima zu erholen. Dumm nur, dass das Ganze aufflog. Apropos, wo wir schon beim Fliegen sind. Das moralische Lizenzieren ist auch der Grund, warum Sie bei der Online-Buchung eines Fluges dazu ermuntert werden, doch bitte 2 Euro CO2-Abgabe zu zahlen. Oh je, glauben Sie mir, dabei geht es um keinen heroischen Klimarettungsversuch einer ökologisch geläuterten Fluggesellschaft. Es geht lediglich darum, dass Sie durch Ihre rechtschaffene Tat ein gutes Gewissen haben sollen, wenn Sie einen Billigflug nach Mallorca buchen. Die 2 Euro mögen vielleicht wirklich auf irgendein Klimakonto fließen, wer weiß das schon. Aber vor allem fließen sie auf ihr Gewissenskonto. Die Flugbuchung fällt moralisch einfach deutlich leichter, wenn ich mir im Nachhinein sagen kann, naja, es war ja auch so ein bisschen für einen guten Zweck. Das Prinzip ist immer das gleiche und konnte an einer Fülle an Studien auch immer wieder nachgewiesen werden. Haben wir in einer Angelegenheit nach unseren Prinzipien gehandelt, schwindet in vielen anderen Lebenslagen unsere Motivation, es ebenso streng zu halten. In einem Bereich, wo es viel zählt, sich als guter Mensch auszuzeichnen, schwingt das Pendel erschreckenderweise häufig sogar umso stärker in die Gegenrichtung zurück. Eine Untersuchung der Universität Wien hat das vor wenigen Jahren in einer großen Arbeit beschrieben. Ein besonders schlimmer Beleg für diesen Effekt ist beispielsweise die Kindesmisshandlung in der Kirche. Die innere Überzeugung eines Priesters, ein besonders guter und gottgefälliger Mensch zu sein, hielt in vielen Fällen als innere Rechtfertigung dafür her, solche Verbrechen ausführen, zulassen oder verschweigen zu dürfen. All das hält die Täter übrigens in der Regel nicht davon ab, öffentlich weiterhin mit erhobenem Zeigefinger der Gemeinde bestimmte moralische Sicht und Lebensweisen aufzudrücken. Der Appell an die Rechtschaffenheit wird oft sogar umso lauter geäußert, je weniger man sich selbst daran hält. Der deutsche Lyriker Erich Limpach drückt es einmal wie folgt aus. Moral wird gerne an den gepredigt, der sich ihrer längst entledigt. Natürlich kann es uns auch schwer belasten, wenn wir gegen moralische Prinzipien verstoßen. Dann spricht man von einer sogenannten moralischen Verletzung. Das Konzept wurde zu Beginn der 1990er Jahre von dem amerikanischen Psychiater Jonathan Shay begründet, nachdem er Kriegsveteranen beobachtet hatte, die nach dem Krieg heftige Gewissensbisse plagten, beispielsweise wenn sie Unschuldige getötet hatten. Das Gleiche kann Menschen passieren, die betrunken Auto fahren und dadurch einen Unfall bauen. Oder Menschen, die sexuell untreu werden und dadurch ihre Partnerschaft zerstören. Schuldgefühle sind die Folge, die Menschen im schlimmsten Fall jahrelang verfolgen können. Eine solche moralische Verletzung erfüllt eine soziale Funktion, deren Sinn letztlich der ist, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen und damit in einer Gemeinschaft mit anderen überhaupt leben zu können. Ein psychopathischer Narzisst, dem es um nichts anderes geht als um sich selbst, leidet darunter kaum. Ein feinfühliger und beziehungsfähiger Mensch dagegen umso mehr. Gott sei Dank kann man Betroffenen durch eine einfühlsame Psychotherapie meist recht gut helfen, sich mit dem Geschehenen Schritt für Schritt zu versöhnen und sich wieder als wertvollen Menschen innerhalb einer Gemeinschaft wahrzunehmen. Moralische Verletzungen, wie gerade dargestellt, sind jedoch die Ausnahme. Wenn wir im Alltag nur ein kleines bisschen mogeln, betrügen und schummeln, ist unser moralisches Selbst allenfalls kurz bedroht. Gefühle von Reue und Scham gehen dann schnell vorüber und ein Psychiater braucht es meist nicht. Das Gehirn hilft sich dabei übrigens von ganz alleine, indem es ein paar wirklich coole Tricks nutzt, um uns wieder in ein seelisches Gleichgewicht zu bringen. Beispielsweise, indem wir uns unser Verhalten im Nachhinein schönreden oder indem wir unsere Verfehlungen abschwächen. Manchmal machen wir kompensatorisch sogar auch ein paar Nettigkeiten, bei denen wir soziale Anerkennung bekommen. Und dann vergessen wir den moralischen Fettnapf auch schnell wieder, in den wir vorher getreten sind. Menschen beispielsweise, die sich im Supermarkt an der Kasse unverschämt vordrängeln und älteren Damen und Herren den Vortritt verwehren, halten ihnen anschließend durchaus gerne mal die Tür auf. Und schwupps ist das moralische Konto wieder aufgefüllt. Man ist eben doch unter dem Strich ein guter Mensch. Diese Neigung entspricht dem Konzept der sogenannten psychischen Selbstergänzung. Wir streben also danach, etwas zu tun, damit wir uns wieder rundum wohlfühlen, falls vorher etwas schief hing. Für das Gefühl einer solchen Completeness, einer psychischen Komplettheit, wie man es auch nennt, nutzen wir sogar die guten Taten anderer. Das ist vielleicht praktisch. Eine Arbeitsgruppe der Universität Amsterdam zeigte kürzlich, dass Menschen, deren Lebenspartner sich vorbildlich verhielten, sich selbst gerne einen Ablasszettel ausstellten für eigenes mangelhaftes Verhalten. Die guten Taten des Partners werten also das eigene Ego auf, wenn man selbst nichts gebacken bekommt. Ein Beispiel: Wenn meine Partnerin sich zum Wohl der Tiere vegetarisch ernährt, schmeckt mir das Fleisch umso leckerer. Und ich fühle mich dennoch gut dabei, weil ich mir sagen kann, dass wir ja gemeinsam etwas für das Tierwohl tun. Denn die Familie Busch hat den Fleischkonsum ja immerhin schon mal zu 50% reduziert. Das soll bitte erstmal einer nachmachen. Na, da sage ich doch mal guten Appetit. Moralische Prinzipien dienen also einerseits dem Zusammenleben von Menschen, erfüllen aber auch andererseits, wie wir gehört haben, eine individuelle Funktion, indem sie unter anderem den Selbstwert stabilisieren helfen. Entsprechend werden moralische Prinzipien nicht nur gelebt, sie werden auch benutzt. Noch egoistischer kann Moral werden, wenn wir anderen unsere Werte und ethischen Vorstellungen aufdrücken und sie die ganze Zeit belehren oder sogar diffamieren, wenn sie sich nicht daran halten. Dann sprechen wir streng genommen gar nicht mehr von Moral, sondern bereits von Moralisieren. Das hat immer etwas Abwertendes und Selbstgerechtes, denn wer anderen gegenüber mit dem erhobenen Zeigefinger droht, will sich meist überlegen fühlen. Aus diesem Grund echauffieren sich in der Politik in der Regel auch diejenigen am lautesten mit markigen Worten über die Ungerechtigkeiten in der Welt, die im Grunde genommen gar keine Idee haben, wie sie das Problem lösen könnten. Man erlebt sich im politischen Tagesgeschäft als weitgehend handlungsunfähig, aber zumindest hat man sich in den sozialen Netzwerken mal empört und so eine richtige Ansage gemacht. Immerhin. Fortan darf man sich als guter Mensch fühlen. Moralische Entrüstung ist der Heiligenschein der Scheinheiligen, wie es der österreichische Kabarettist Helmut Qualtinger mal schön auf den Punkt brachte. In der Politik werden moralische Entrüstungen und Appelle gerne wie Trumpfkarten ausgespielt. In einer komplexen und schnelllebigen Welt, in der man mit dem eigenen Blatt auf der Hand kaum noch beeindrucken kann, bieten sie immer eine dankbare Möglichkeit, zumindest ab und an einen kleinen Stich zu machen. Gewinnen kann man die Partie dadurch zwar nicht, aber eigentlich geht es auch mehr darum, nur irgendwie bis zur nächsten Runde zu kommen und auf dem Weg so viel Anerkennung einzuheimsen wie irgend möglich. Sich mit einer Oberarmbinde in ein Fußballstadion zu stellen, ist eine solche Trumpfkarte. Sie verändert nichts Wesentliches, außer dass es einem persönlich ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bringt und natürlich ein gutes Gefühl, sich zumindest mal empört und solidarisiert zu haben. Moral zu einem Sonderpreis, ohne sich in hohe Unkosten stürzen zu müssen. Dafür aber eben leider auch sehr nah an völlig leerem Symbolismus. Menschen von einer anderen Verhaltensweise zu überzeugen, gelingt uns nur dann, wenn man uns selbst für glaubwürdig hält und wenn man uns vertraut. Und dies wiederum ist im Wesentlichen von zwei Bedingungen abhängig. Erstens, ich sollte die Richtigkeit meiner Prinzipien im Leben selbst erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Einem Spitzensportler glaube ich, wenn er etwas über Disziplin und Kampfgeist erzählt, weil er diese Werte tagtäglich im Sport lebt. Einem Bachelorstudenten, der darüber nur irgendwas gelesen hat oder ein paar Prüfungsinhalte auswendig gelernt hat, vertraue ich dagegen diesbezüglich weniger. Einem Familienunternehmer beispielsweise, der es schafft, loyale Mitarbeiter über Jahre an sich zu binden, glaube ich, wenn er mir etwas über gerechte Arbeitsbedingungen erzählt. Denn er weiß aus Erfahrung, was im Arbeitskontext wirklich zählt. Einem Berufspolitiker, der große Reden über soziale Ungerechtigkeiten schwingt, aber noch nie selbst irgendwas in die Kasse einbezahlt hat, traue ich hier weit weniger Kompetenz zu. Moralische Prinzipien lernen wir nicht aus der Theorie, sondern vor allem durch das echte Leben. Und nur wenn wir damit auch erfolgreich sind, können wir andere damit überzeugen. Aus diesem Grund, und ich werfe das hier nur als vorsichtige Frage auf, ich will niemandem vor den Kopf stoßen, wäre es vielleicht gut, wir würden im Ausland nicht mit erhobenem Zeigefinger die westlichen Werte predigen, solange wir nicht bewiesen haben, dass wir mit ihnen auch heutzutage noch erfolgreich sind. Erst dann werden sie nämlich ernst genommen. Den Werten von Gewinnern schenkt man gerne Glaube und Vertrauen. Die Werte von Verlierern übernimmt niemand. Zweitens, ich sollte mich selbst an meine moralischen Prinzipien halten, mit denen ich andere überzeugen möchte. Als Arzt kann ich einen Patienten nicht zu einem beispielsweise gesundem Essverhalten ermahnen, wenn ich mich selbst gar nicht dran halte. Und ich kann auch von meinen Kindern kaum glaubhaft verlangen, ehrlich zu sein, wenn sie mich täglich beim Lügen und Schwindeln ertappen. Während der Fußball-EM besuchte eine bekannte Ministerin das Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark in Frankfurt und leistete sich anschließend einen schicken Kurzflug nach Luxemburg. Damit umging sie geflissentlich das Nachtflugverbot, das sie selbst vehement eingefordert hatte. Mehr noch, im Vorfeld hatte ihre Partei jegliche Ausnahmen für die Fußball-EM 2024 kategorisch abgelehnt. Auch wenn es sich faktisch hierbei nur um eine Kleinigkeit handeln mag, untergräbt die kleine Portion Doppelmoral viel Vertrauen. Und irgendwie bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Die Moral gilt nur für euch. Für mich gelten die Ausnahmen. Sie haben schon bemerkt, dass ich in diesem Podcast keine Namen oder Parteien konkret nenne, denn es geht mir nicht darum, bestimmte Personen oder Gruppierungen vorzuführen oder gar anzuklagen. Beispiele für Doppelmoral finden sich überall und quer durch die Bevölkerung, Ärzte und mich selbst eingeschlossen. Der Finger, den wir anderen gegenüber oft moralisierend emporheben, zeigt letztlich auf uns alle zurück. Wie glaubwürdig bin ich, wenn ich anderen gegenüber etwas predige, was ich mangels Erfahrung gar nicht wissen kann oder an was ich mich selbst gar nicht halte, wenn es mal drauf ankommt? Und überhaupt, wie moralisch rechtschaffen lebe ich an einer Stelle und lasse die Neuen dafür in anderen Situationen schon mal verdammt gerade sein? In einer dauerempörten Gesellschaft, in der Besserwisserei und moralische Entrüstung mittlerweile leider eine so große Rolle spielt, stünde uns allen, glaube ich, etwas mehr Demut gut zu Gesicht. Die Wahrheit ist doch, dass die Dinge selten ganz schwarz oder weiß sind. Im Alltag verschwimmt die Welt eher zu verschiedenen Grautönen, die mal etwas heller und mal etwas dunkler sind. Falls Sie Loriots wunderbaren Film Ödipussy gesehen haben, dann erinnern Sie sich vielleicht, wie viele unterschiedliche Grautöne es geben kann. Wissen Sie noch? Also ich war erstaunt. Staubgrau, Mausgrau, Steingrau, Aschgrau und so weiter. Loriot muss im Nebenjob Psychiater gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Zumindest war er ein außergewöhnlich guter Menschenkenner und Menschenbeobachter. Nehmen wir nochmal kurz den Fußball, der mittlerweile gerne als moralisch völlig verkommener Sport verurteilt wird. Auf politischer Ebene ist das sicher auch vielfach der Fall. Wo Geld und Macht regieren, kommt es immer auch zu ethisch fragwürdigen Entscheidungen und zahlreichen Verlierern des Business, die sie ausbaden müssen. Aber verkörpert der Fußball andererseits nicht auch wertvolle Ideale? Zusammenhalt, Fairness, Disziplin und viele andere mehr. Wenn wir ehrlich sind, sind es doch die Mannschaftssportarten, durch die junge Menschen heute solche und ähnliche Werte erfahren und lernen, die in einem anderen Bereich der Welt kaum noch eine Rolle spielen. Und zwar ohne, dass sie jemand pädagogisch eintrichtern muss, sondern einfach dadurch, dass sie intrinsisch gelebt werden. Den Fußball daher aus einer Entrüstung heraus über die Politik von UEFA und FIFA insgesamt als Sport abzulehnen, ist mir persönlich zu einseitig. Und das sage ich, obwohl ich nicht mal ein großer Fußballfan bin. Ich sage es, weil ich mir Mühe geben möchte, verschiedene Grautöne in Dingen zu erkennen, die in der einseitigen Schwarzmalerei von heute gern mal übermalt werden. Und was für den Fußball und die meisten politischen und gesellschaftlichen Sachverhalte in dieser Welt gilt, gilt eben auch für uns Menschen. Grautöne zu erkennen, kann dann dabei helfen, ihnen viel angemessener zu begegnen. Ich nutze das in meiner Sprechstunde oft. Zu mir kommen Klienten, die aufgrund psychischer Grenzsituation häufig in moralische Dilemmata gerieten. Denken Sie beispielsweise an einen glücksspielsüchtigen Patienten, der das ganze Geld verspielt hat, das auf dem Konto seiner Kinder lag. Oder denken Sie an einen Drogendealer, der aus finanzieller Not Amphetamine an Jugendliche verkauft hat. Das sind Beispiele für unethisches Handeln, die strafrechtliche oder forensische Konsequenzen haben müssen, ohne jede Frage. Und dennoch, um einen Menschen in die Augen schauen zu können und ihm mit der gleichen therapeutischen Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu begegnen, versuche ich mir dann immer klarzumachen, dass dieser Mensch, der aus einem dunkelgrauen Grund vor mir sitzt, auch hellgraue, vielleicht sogar weiße Flecken in sich trägt. Vielleicht, weil einer von ihnen ein besonders liebenswürdiger Vater ist, der andere ein hilfsbereiter Mensch, der für Freunde immer da ist, wenn sie ihn brauchen. Und ein anderer wiederum ist ein sehr guter Zuhörer. Oder er ist von Natur aus so fröhlich, dass er anderen Menschen mit seinem Humor gut tut. Wenn jemand unethisch gehandelt hat, gibt es keinen Grund, ihn als gesamten Menschen moralisch zu verurteilen oder gänzlich abzulehnen, weil er oder sie viel Gutes in sich trägt, wovon ich mir selbst vielleicht eine Scheibe abschneiden kann. Die allermeisten unserer Mitmenschen sind weder kategorisch gut noch böse, vielmehr sind sie hellgrau an einer Stelle des Lebens und dunkelgrau an einer anderen. Immanuel Kant schrieb eine Menge zum Thema Moral. Das meiste schwappt über den Tellerrand meiner Intellektualität. Aber was mir in den wenigen Texten auffiel, die ich las und verstand, Kant moralisierte kaum. Vielmehr warb er für Wohlwollen und Nachsicht in der Beurteilung anderer Menschen und ihrer Verhaltensweisen. Und wo wir in diesem Jahr 2024 seinen 300. Geburtstag feiern, wäre das doch vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich an diese Vorgehensweise zurückzuerinnern. Finden Sie nicht? Ich würde mir jedenfalls etwas mehr moralische Indifferenz wünschen. Am meisten von der Presse, aber auch von der Politik. Übrigens auch von mir selbst. Eigentlich von uns allen. Gemeint ist mit moralischer Indifferenz, mit emotionalen Bewertungen und Verurteilungen nicht immer ganz so schnell zu sein. sondern erst einmal einen Schritt zurückzutreten und zu versuchen, die andere Person auf eine neutrale Weise zu verstehen. Hierfür wäre es schon mal ein guter Anfang, weniger empört zu sein, wenn wir im Alltag auf Lebensentwürfe stoßen, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen, sondern stattdessen einfach mal die Frage zu stellen, ob es möglicherweise handfeste Gründe für das Verhalten gibt, die es erklärbar machen. Vielleicht klaut jemand, weil er schlichtweg nicht weiß, was die Kinder zu Hause essen sollen. Vielleicht geht ein Mann einer Frau fremd, weil sie ihm seit Jahren keine liebevolle Zweisamkeit schenkt, nach der er sich so sehnt. Glauben Sie mir, wenn beide Personen als Patienten vor mir säßen und meine Hilfe wollten, käme ich mit moralischen Appellen therapeutisch nicht weiter. Der Arztkittel ist kein Pharisäergewand. Das Einzige, was hilft, ist die Bereitschaft, die individuellen Beweggründe für das Verhalten herauszuarbeiten. Und die orientieren sich weitaus weniger oft an hochtrabenden Prinzipien, sondern viel häufiger an ganz banalen Bedürfnissen im Alltag. Mit moralischer Indifferenz ist keine Gleichgültigkeit oder, verzeihen Sie, Scheißegalhaltung gemeint. Vielmehr ist sie eine wertschätzende Form von Zurückhaltung, die von Verständnis gekennzeichnet ist, statt von prätentiösem Eifer, andere zu maßregeln. Und nur weil wir aus unserer Profession heraus manche Dinge mitunter besser zu wissen glauben, sollten wir anderen nicht ständig Haltungsnoten vergeben. Das nervt und ist beleidigend. Wir alle tragen die Verantwortung für ein respektvolles Miteinander, aber wir besitzen für die meisten unserer Mitmenschen keinen Erziehungsauftrag. Diese Erkenntnis kann übrigens sehr entlastend sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird Zeit für ein kurzes Fazit. Die Moral ist eine Schwäche des Gehirns, schrieb einst der französische Dichter Rimbaud. Ganz so negativ würde ich es vielleicht nicht ausdrücken, denn moralische Prinzipien sind im Grunde genommen eine starke Errungenschaft des Menschen und sie bleiben unverzichtbar, wenn wir auf unserem Planeten gemeinsam friedlich leben wollen. In tausenden von Jahren menschlicher Entwicklung haben wir alle, bis auf wenige Ausnahmen, Gott sei Dank, ein sehr feines Gespür entwickelt für gerechtes und faires Verhalten. Es orientiert sich meist an einer Mischung aus Vernunft und Mitgefühl. Aber ich wollte Ihnen eben auch vor Ohren führen, dass wir aufpassen müssen, uns nicht zu stark an moralischen Prinzipien festzuklammern. Ihre eigentliche Schwäche ist nämlich, dass sie sich nicht als Wesensmerkmal eines Menschen eignen. Wo wir in manchen Bereichen moralisch enger sind, sind wir in anderen erstaunlich lockerer. Die meisten Menschen sind unter dem Strich moralische Flexitarier, könnte man sagen, also ähnlich wie beim Fleischkonsum. Mal kann man drauf verzichten, aber manchmal muss es einfach sein. Letztlich malt die Moral Menschen nicht in Schwarz-Weiß, sondern in mausgrauen und aschgrauen Schattierungen. Und selbst wenn wir uns moralisch verhalten, nutzen wir sie mitunter schlichtweg für unser verletztes Ego, um uns wieder gut zu fühlen und nicht, weil uns die Angelegenheit an sich wichtig wäre. Beruhigen wir uns daher doch alle am besten ein bisschen und gestehen uns trotz ihrer Stärken auch ihre Schwächen ein. Und, was noch wichtiger ist, uns diese auch gegenseitig zu. Das würde viel Druck aus allem nehmen. Mein Podcast soll mich selbst daran erinnern, mich nicht so zu feiern, wenn ich mal was Gutes getan habe, denn auf einem anderen Gebiet könnte ich sicher noch eine Menge besser machen. Und aus dem gleichen Grund wäre es angemessen, wenn ich Menschen nicht so schnell verurteilen würde, wenn sie etwas tun, was mir moralisch fragwürdig erscheint, denn sie machen an anderer Stelle möglicherweise viel besser, als es mir selbst gelingt. Ich würde vorschlagen, wir ziehen die Oberarmbinden ab, um anderen permanent zu signalisieren, dass wir zu den Guten gehören. Niemand von uns hat eine Besitzurkunde für die richtigen Werte und Moralvorstellungen an der Wand hängen. Also gehen wir anderen Menschen nicht auf die Nerven damit, erst recht nicht dann, wenn wir uns selbst nicht immer ganz sauber an sie halten. Mit einem Blick auf unsere derzeitige Politik wünsche ich mir genau deswegen etwas weniger aggressive Werbung für eine sogenannte wertegeleitete Außenpolitik. Besser wäre erstmal etwas mehr wertegeleitete Innenpolitik, die man auch wirklich umsetzt. Moral fängt immer bei sich selbst an, statt bei anderen. Falls die besagte Ministerin meinen Podcast hört, ich weiß es ja nicht, es sind nur 275 Kilometer von Frankfurt nach Luxemburg. Das schafft ein Auto in nicht mal 3 Stunden und das sogar bei Nacht. Nur mal so ein Gedanke. Unter dem Strich ist letztlich nur das eigene rechtschaffene Handeln maßgeblich und die Art und Weise, wie wir uns in der realen Welt verhalten. Das ist anderen ein Vorbild und hat viel größeren Einfluss als sämtliche Belehrungen und Ermahnungen. Eine bekannte deutsche Dichterin brachte es einmal sehr schön auf den Punkt. Die unaufdringliche Form der Moral ist gleichzeitig auch die eindringlichste.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.